Willkommen zum Megapixel Foto Podcast heute am 8. September 2019. Mein Name ist Rainer und ich bin zurück aus meinem Kurztrip in den Schwarzwald, über den ich euch jetzt mal einiges erzählen will. Ich war zum Wanderurlaub im Schwarzwald, im Nordschwarzwald genauer gesagt, und habe anscheinend noch das letzte schöne warme Wochenende diesen Jahres erwischt. Es waren teilweise über 30 Grad und nur am letzten Tag wurde es ein bisschen kühler, waren aber doch noch deutlich über 20 Grad, bis auf der Hornisgrinde oben, das ist so bei knapp 1200 Metern, eine Erhöhung im Schwarzwald, da waren es nur 14, 15 Grad, da war es kühler. Trotzdem war es okay, es war auch trotzdem sonnig da oben. Also insgesamt vom Wetter her sehr gut. Und es war ja eigentlich nicht als Fotourlaub geplant. Das war mehr ein Wanderurlaub. Ich habe auch so täglich so um die 15 Kilometer plus abgerissen. In der Summe manchmal 2 Touren am Tag. Und hatte, wie ich es damals angekündigt hatte, meine Panasonic FZ1000 dabei und die Olympus TG5. Das war vielleicht ein Fehler. Nicht die TG5, die ist klein und leicht, die kann man immer einsetzen, sondern die FZ1000. Ich bin körperlich relativ fit, obwohl ich schon über 50 bin, bin ich ganz gut beisammen, trainiere regelmäßig. Das heißt, ich kann da relativ gut Strecken laufen. Ich hatte eine Umhängetasche dabei und da war dieser Klotz von FZ1000 drin. Die ersten Kilometer hat mir das gar nicht mal was ausgemacht. Und man hat natürlich noch eine Wasserflasche dabei und ein bisschen Krimskrams. Ein Snack und so weiter, damit man sich zwischendurch mal verpflegen kann. Aber irgendwann ging mir das Gewicht der Panasonic tierisch auf den Wecker. Und ich habe jetzt beschlossen, am Ende des Ganzen, dass ich mir eine kompakte kaufe mit höherem Zoombereich und 1 Zoll Sensor, sowas wie die Panasonic TZ202 oder so eine Sony RX100, so ein Modell mit 7-fach Zoom, was sie haben, ganz einfach, weil man da flexibler ist und nicht so viel schleppen muss. Es macht einen Unterschied, ob die Kamera 400 Gramm hat oder 900 Gramm. Ist wirklich so. Also man verflucht wirklich jedes Gramm, wenn man lange unterwegs ist. Vielleicht war es auch mein Fehler, dass ich nur eine Umhängetasche dabei habe und keinen Rucksack oder so. Aber ich will einfach nicht mehr so viel schleppen. Wenn man sich die Bilder anguckt, die ich gemacht habe, dann ist es natürlich so, dass es hätte auch so eine TZ202 gelangt. Natürlich im Wald selbst. Das Licht kommt nicht überall hin. Man hat große Kontrastunterschiede. Da ist eine lichtstarke Optik und die Fähigkeit, einfach Dynamik abzubilden, natürlich entscheidend. Aber ich würde sagen, in dem Fall, wo es kein richtiger Fototrip ist, sondern ein Wanderurlaub, wo man auch eine gute Kamera dabei hat, dann würde ich auf so eine Reisezoom-Kamera setzen und nicht mehr auf so einen Klotz wie die FZ1000, die wirklich fantastisch arbeitet, alle möglichen Einstellmöglichkeiten hat und auch die Möglichkeit hat, wirklich bei den ISOs ein bisschen mehr zu spielen, einfach aufgrund der Optik, weil ich mehr Lichtstärke habe. Trotzdem würde ich eine TZ202 oder eine RX100 doch vorziehen. Also das für mich so die Konsequenz. Ich werde natürlich die FZ1000 behalten. Die hat trotzdem ihre Berechtigung. Aber für solche Art Urlaube werde ich zukünftig mir eine Reisezoom-Kamera holen. Da gibt es ja auch schon hochwertige Modelle im Markt. Da werde ich mich mal schlau machen und in Kürze hier auch drüber berichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei so Urlauben, ob ihr da wirklich einen Fotorucksack dabei habt mit Glas und allem drum und dran und versucht wirklich das Maximum rauszuholen. Aber wenn man so unterwegs ist, die 15 Kilometer hören sich erstmal harmlos an, aber im Schwarzwald geht es nun mal hoch und runter andauernd, dann macht man auch entsprechend viele Höhenmeter und dann, glaubt mir, zählt wirklich jedes Gramm. Da habe ich echt geflucht teilweise. Insofern, das nächste Mal ist so eine Travel Zoom dabei und gut ist. Ansonsten habe ich im Schwarzwald ungeplant, muss man sagen, wirklich Ecken entdeckt, die wirklich schön waren abzulichten und wo wirklich interessante Bilder rauskamen, die sogar besser waren oder die Gegenden, die ich fotografiert habe, besser waren als bei meinem geplanten Fototrip in den Schwarzwald. Das ist halt immer zufallsbedingt, wo man gerade hinkommt und wie die Szenerie da ist. Aber man sieht, man kann nicht alles planen und sollte sich da ein bisschen kreativen Spielraum offen lassen. Wichtig ist nur, immer eine Kamera dabei zu haben, um überhaupt was abzulichten und nicht unbedingt das Smartphone. Wobei, uns kamen auch Wanderer entgegen und die meisten, die hatten natürlich ein Smartphone und haben fotografiert, insbesondere bei den touristischen Hotspots. Aber gut, da hat jeder seine eigene Meinung. Meine Meinung zu Smartphones und Fotografie kennt ihr. Kommen wir mal zum nächsten Thema, nämlich was im Markt so los ist bezüglich neuer Kameras und Kameravorstellungen. Und da möchte ich anfangen mit der Canon EOS M6, die M6 Mark II, um genau zu sein, die Canon angekündigt hat, die derzeit gelistet ist für 930 Euro bei den meisten Anbietern, und zwar 930 Euro ohne Optik, mit Optik geht es über die Tausender drüber und das ist keine dolle Optik, das ist das 15 bis 45, das habe ich auch auf meiner Canon EOS M50. Das ist also eine Standardoptik, die da verbaut ist und das ist halt relativ teuer. Ja, was stört mich an der Canon EOS M6 II? Da ist die Community so ein bisschen gespalten. Ich persönlich ich habe das schon mal thematisiert, ich finde sie nicht so gut, weil Canon hatte jetzt lang genug Zeit gehabt, einen Nachfolger zu entwickeln. Was haben sie gemacht? Sie haben einen relativ großen Sensor reingebaut mit 32 Megapixel Auflösung, also APS-C mit 32 Megapixel, braucht kein Mensch. Die 24 hätten weitergelangt. Was man aber dann gemacht hat, man hat einen Aufstecksucher präsentiert. Also er ist nicht integriert wie bei einer RX100 oder bei einer anderen Kamera, bei einer Sony Alpha 6300 zum Beispiel, sondern ich muss ihn mitnehmen, muss ihn aufstecken bei Bedarf. Also wenn die Lichtverhältnisse nicht zulassen, das Display zu arbeiten, stecke ich den drauf. Oder aber ich bin jemand, der immer über Sucher fotografiert, wenn es geht. Das heißt, ich hätte ihn eigentlich permanent drauf. Jetzt steht das Ding aber irgendwie, sieht ja knuffig aus, steht aber irgendwie außen vor. Eine Tasche dafür zu kaufen und die dann da drum zu machen, dann ist das Ding genauso groß wie eine DSLR mit diesem Sucherbuckel. Ich weiß nicht, was das soll. Man hätte es auch integrieren können. Wäre jetzt kein Fehler gewesen. Die Technologie kennen bestimmt auch. Na gut, also das ist für mich so ein K.O.-Kriterium, zudem kostet er extra Geld, ich weiß nicht, wie viel er kostet, der wird aber auch nicht ganz billig sein, wenn er eine hohe Auflösung hat. Also Kamera 929 Euro mit Optik weit über 1050, sagen wir mal, plus diesem Sucher, dem Aufdecksucher, das sind auch 150, 200 Euro, na, könnt ihr euch selbst ausrechnen, ich weiß nicht, ob das dann noch so ein Schnapp ist. Das fand ich nicht gut, der 24p-Modus fehlt, wie ich schon mal erwähnt habe. Das heißt, die Kamera ist nicht in der Lage, filmisch zu arbeiten, sondern ich komme mit 25p oder höherer Framerate aus. Na gut, also das finde ich nicht gut. Die meisten, die so eine kleine, leichte Kamera besitzen wollen und filmen wollen, gehen natürlich davon aus, ich habe einen 24p-Modus. Selbst meine Olympus TG5 hat, glaube ich, einen 24p-Modus. Das kann keine Sache des Codecs sein oder der Lizenzgebühren. Das ist da preislich mit drin. Das ist ganz bewusst von Canon so gemacht. Und ich frage mich, warum? Vielleicht will man die User zwingen, wenn jemand 24p filmen will, zu den EOS R-Modellen hochzugehen. Das wäre natürlich fatal. Meine EOS M50 hat einen 24p-Modus, muss man dazu sagen. Es kann nicht sein, dass das das einzige M-Modell ist, dann auch für die Zukunft, wenn Canon bei dieser Linie bleibt, das 24p macht. Schauen wir mal. Also es ist auch nicht bestätigt, dass der 24p-Modus wirklich nicht zum Einsatz kommt, aber ich habe mir alle Specsheets angeguckt, auch die von Canon selbst mit allen Framerates und Auflösungen. Der macht bei 4K keine 24p, so wie es aussieht. Gut, also das jetzt dazu finde ich nicht sehr gut, muss ich ganz klar sagen, würde ich mir nie kaufen, weil ich diese Option zum filmischen Arbeiten immer offen haben will. Die will ich immer nutzen, auch wenn ich für einzelne Sachen, weil ich jetzt irgendwie Slow-Mo machen will oder so, höhere Frameraten einstellen, aber dieses 24p möchte ich immer dabei haben und das ist ja auch kein tragische Sache, das ist ja Standard heutzutage, außer bei Canon. Also dahingehend nicht gut gemacht, aus meiner Sicht. Kommen wir zu den Meinungen über die Sony Alpha 6600 und da kocht das Internet ja wirklich hoch. Wer sich auf YouTube rumtreibt, sieht das ja, die meisten äußern ihre Enttäuschung. Wenn ich mal zurückblicke, als die 6500 auf den Markt kam, haben die Leute gesagt, schöne Kamera, In-Body Stabilization, aber relativ teuer. Dann kam die 6.4er mit den neuen AF-Features und man hat gesagt, hey, tolle Kameras, aber kein IBIS integriert, kein Bildstabilisator. Und man hat gesagt, okay, die nächste Kamera sollte im Prinzip, dann wäre sie ideal, beide Welten kombinieren, nämlich die AF-Features der 6400 und den Bildstabilisator der 6500, dann wären wir zufrieden. Jetzt liefert Sony genau das und die Leute sagen, na, war das alles Sony? Kann ja wohl nicht wahr sein. Du entwickelst hier und hast keine wirklichen Innovationen, sondern schmeißt die Technologien zusammen. Aber genau das hatten wir damals gefordert. Das hatte ich auch in meinem Podcast besprochen, weiß ich noch wie heute. Das wäre so eine Art eierlegende Wollmilchsau, ist aber jetzt anscheinend auch nicht gut genug. Was ich wirklich kritisiere, und da haben die Leute recht, das ist der Preispunkt, den Sony hier aufruft, weil für 1600 Euro ist das Gebotene einfach viel zu teuer. Für Fotografen sowieso, da würde ich eh runtergehen, da würde ich die nicht kaufen. Da wäre es nicht nötig, weil die Bildqualität nicht wirklich besser ist. Da würde es auch eine 6,5er tun oder eine 6,4er, muss halt immer stabilisierte Optiken reinmachen. Aber ich bei der 6,4er, aber ich würde, das wäre jetzt für mich kein K.O.-Kriterium, die nicht zu kaufen. Dafür würde ich nicht die 1600 ausgeben, da kriege ich eine 6,4er und eine wirklich tolle Optik dazu. Ist immer noch wichtiger als jetzt dieses Feature des Bildstabilisators. Optik ist das, was am meisten zählt beim Fotografieren. So, und da verstehe ich die Leute schon, die sagen, die Kostenseite ist bei Sony 6600 einfach zu hoch. Und warum machen sie es? Weil sie es können. Ich nehme an, die verkaufen das Zeug wie geschnitten Brot. Das wird irgendwann mal fallen, dann kann man sich überlegen zuzuschlagen, aber Stand heute ist es einfach zu teuer für das, was geboten ist. Und man wartet jetzt auf die Alpha 7000 und überlegt sich, was könnte da noch kommen. Und ich habe mir auch überlegt, was könnte denn da noch kommen, weiß es aber nicht genau. Ich vermute mal, das wird halt vollgepackt sein mit Video-Features, nehme ich an, weil im fotografischen Umfeld, ich glaube nicht, dass da ein neuer Sensor kommt. Ich nehme an, die bleiben bei 24 Megapixel. Vielleicht gehen sie auch den Weg wie Canon, dass man sagt, okay, man geht hoch auf 30 Megapixel, aber glaube ich eher nicht. Aber schauen wir mal. Also da bin ich gespannt. Die wird aber, wenn, dann nicht dieses Jahr kommen, sondern nächstes Jahr. Also Sony Alpha 6600 durchaus okay, Preispunkt durchaus nicht okay. Lohnt sich eigentlich nur für Leute, die damit Geld verdienen und da ein bisschen was abschreiben können. Für Hobbyfotografen, die schon eine Alpha haben, 6.3, 6.4, lohnt sich der Upgrade nicht. Was mich bei den ganzen Meinungen im Internet stört, ist, dass da so viel dramatisiert wird rum. Man muss ja nicht kaufen, das Zeug. Es gilt generell für jedes Equipment. Aber die Leute machen da wirklich Clickbait. Das heißt, ein provokanter Titel, um zu sagen, wie unzufrieden sie sind oder welcher Skandal das wieder ist in diesem Kamerasegment. Und dann kommt halt ein Video, wo sie das sagen oder auch wirklich abschwächen vielleicht nochmal. Das ist dieser Bildzeitungseffekt. Erst einen großen Aufriss machen, dann nachher das Ganze wieder relativieren. Das stört mich ein bisschen, weil das einfach nicht seriös ist. Jedes System hat sein Für und Wider. Bei den Preisen könnte ich bei Leica auch sagen, was soll der Quatsch? Ist auch ziemlich teuer. Für das, was geboten wird, kriege ich woanders auch. Gehen wir mal andersrum vor. Also ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt vom Ergebnis aus. Ich habe ein Foto. Jetzt überlege ich mir bei den ganzen Kameras, die es gibt, die wirklichen Unterschiede bei einem Foto. Wenn ich hier eine High-End-Kamera habe, eine mittlere und eine günstigere und ein, was weiß ich, eine MFT, eine APS-C, eine Vollformat, habe jeweils gute Optiken und mache ein Bild, das gleiche Bild. Und dann tue ich es auf das typische Ausgabenmedium Internet, Instagram, Facebook, Flickr und so weiter drauf. Und die Leute gucken sich das an. Nicht jeder hat so einen riesen Monitor wie ich, so ein 4K-Monster hier stehen und kann das wirklich in groß angucken. Gucken sie es also auf ihrem normalen Monitor an mit Full HD, was weiß ich, 24 Zoll. Und dann zu entscheiden, von welcher Kamera welches Bild kommt und dass dieses eine Bild von der Kamera, die 4.000 Euro oder 3.000 Euro kommt, kostet, besser ist als dieses Bild von der Kamera, das nur 15 oder 1.000 Euro kostet, ist extrem schwer. Das hat man ja schon mal versucht, das ging schief. Da lagen auch selbst die Profis falsch. Das heißt, wenn man vom Ende her denkt und sagt, okay, die Bildqualität ist in etwa ähnlich oder durch RAW-Verarbeitung eh anpassbar, was ist denn dann noch der Unterschied bei dem Equipment? Brauche ich denn neues Equipment? Aus meiner Sicht dann, wenn mein Workflow mich nicht zufriedenstellt. Ich habe die Bildqualität, sagen wir mal, ist in etwa ähnlich. Bei guten Optiken immer vorausgesetzt, also äquivalenten Optiken von der Qualität. Und dann sage ich, okay, jetzt will ich im Prinzip zurückgehen und sagen, was brauche ich denn, um dahin zu kommen? Und wie ist mein Workflow, um dahin zu kommen? Ich habe eine Idee für ein Bild, Bildqualität sind verätlich. Welchen Workflow habe ich? Wie ist die Bedienung? Und dann kommt man schnell drauf, dass eigentlich die Bedienung, das heißt die Art, wie ich zu dem Bild komme, den entscheidenden Unterschied macht und nicht die Kamera selbst und der Preis selbst, also die Kamera nur in Form von ihrer Haptik, ihrer Bedienung, aber nicht der Preis und nicht das Endergebnis, weil das doch relativ gleich sein kann. Das ist so meine Überlegung deswegen, was neues Equipment angeht. Ich werde mir definitiv was kaufen. Erstmal so eine Travel-Zoom-Kamera, die werde ich mir rausholen, weil ich ja doch, wie ihr wisst, öfters unterwegs bin und Kurzurlauben mache oder auch längere jetzt. Insofern hole ich mir sowas und dann schauen wir mal. Aber so generell muss man sich nicht dauernd was Neues kaufen, auch wenn der Podcast natürlich von neuen Technologien lebt und diese bespricht und guckt, was die Hersteller machen. Übrigens am Rande, ich glaube von Canon gibt es die Aussage, habe ich gelesen, dass der Kameramarkt noch weiter einbrechen wird und weltweit noch weiter um 40% schrumpfen wird. Das heißt, das Marktsegment wird enger und mal gucken, was sich daraus ergibt, wer überleben wird und welche Art von Technologien überleben werden. Das war es eigentlich schon für heute. Ich verabschiede mich hiermit, wünsche, dass euch alles gelingt, was ihr euch nächste Woche vornehmt und wünsche euch alles Gute. Geht raus und fotografiert noch ein bisschen, wenn der Herbst vielleicht noch ein bisschen gnädig ist und gutes Licht bietet. Also, wenn ihr mögt, wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört und ich würde sagen, bis denne.